Naja, sind wir satt, sind, ich bin da, du bist da der Werbeprofi. Also.
Nein, da muss ich dich korrigieren.
Es zahlt sich fast aus, obwohl es sehr unangenehm ist, das ganz anzuschauen.
Das war jetzt mal die Einleitung.
Hätte ich auch nicht gedacht. Stimmung! Es ist immer so lustig.
Es war jetzt gleich mal ein ganz, ganz tiefer Dive.
Das hast du schön formuliert.
Nee, eigentlich wollte ich jetzt mit deinem nächsten Downer kommen.
Ja, Stimmung!
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und servus liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, bei dem es auch manchmal ein bisschen Spaß geben darf. Also so richtigen Spaß, nicht so Dagmar Belakovic, Jenewein Spaß.
Ja, das war ein...
Es war jetzt gleich mal ein ganz, ganz tiefer Teil.
Eine sehr weite Fassung von Spaß. Ja, also wer es versäumt hat, die Frau Belakovic hat dem NEOS-Abgeordneten Janik Schetti, der berichtet hat von einem Besuch in der Ukraine, wo sie unter anderem halt auch Massengräber von Zivilisten besichtigt haben. Und die Frau Belakovic hat hineingekrischen. Wie war es genau? Da habt ihr einen Spaß gehabt oder da habt ihr viel Spaß gehabt.
Genau, er hat davon geschildert, wie er auf den Massengräbern Butschers eben war. Und ja, sie hat gefunden, da hat man Spaß gehabt. Und bin ja grundsätzlich ein Freund von harten politischen Auseinandersetzungen, gerade im Nationalrat, weil dort und nirgendwo anders hin gehört es eigentlich, diese Debatte. Wenn man die dann allerdings auf den Gräbern von unschuldigen Kindern und Frauen führt, dann hat das eigentlich keine Basis, kein Grundsatz. Das ist nicht redlich, sage ich jetzt einmal ein ganz altes Wort verwendend.
Ja, redlich, kann man nicht sagen, aber schön, dass das Wort mal wieder gefallen ist. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Frau Belakovic öffentliche Auftritte hatte, die einem den Gedanken nahelegen, sagen wir mal, hatte keine Freund, die ihr sagen, so geht's nicht. Mhm. Aber offenbar hat sie Freunde, die ihr sagen, Dagmar, super.
Ja, einer davon ist, vielleicht wirf ich jetzt einmal ein, Kataion Bracha-Hilander ist eine FPÖ-Abgeordnete seit dem Jahr 2024 und ist eigentlich selbstständige Psychologin mit dem Spezialgebiet evidenzbasierte Entscheidungsfindung und die hat unlängst auch mal im Nationalrat sich 7 Minuten gegönnt, die schon fernab all dessen waren, was eigentlich irgendwie, sagen wir jetzt mal, Common Sense ist oder grundsätzliche politische Debattenkultur irgendwie widerspiegelt. Ich zitiere jetzt nur mal aus dem stenografischen Protokoll, das das Parlament bereits veröffentlicht hat, weil die Rede gut 3 bis 4 Wochen bereits her ist. Zitat: Menschen mit Zivilcourage gefährden nämlich den beschriebenen Transformationsprozess und seine lukrativen Geschäfte, was nämlich der Masse als alternativlos Maske, Testung, Impfung, militärische Sicherheit oder Energieunabhängigkeit verkauft wird und wurde, sichert korrupten und skrupellosen Menschen das Geschäft ihres Lebens. So läuft das Geschäft mit der Angst. Ja.
Geschäft mit der Angst ist lieb aus den Reihen der Freiheitlichen und auch das mit der evidenzbasierten Entscheidungsfindung, wenn ich jetzt eine evidenzbasierte Entscheidung treffen würde, ist das, glaube ich, eine der letzten Personen, die ich zur Beratung heranziehen würde. Es zahlt sich fast aus, obwohl es sehr unangenehm ist, das ganz anzuschauen. Wir werden das verlinken. Man kann ja alle Nationalratsbeiträge anschauen auf der Homepage des Parlaments. Und ich habe tatsächlich, und jetzt weiß ich nicht, dass es die FPÖ gibt und wie es sie gibt und wie sie so ist, war sie jetzt seit über 30 Jahren. Aber diese Rede, wann das Wogler das Handyvideo ist, das jemand heimlich auf einem Reichsbürgerkongress aufgenommen hat, in einem Wirtshaus-Hinterzimmer, würde man sagen, ja, solche gibt es leider auch. Aber die Erkenntnis, solche gibt es leider auch im österreichischen Nationalrat, hat mich in der Dichte doch etwas unvorbereitet getroffen.
Ja, kann man sagen. Und ich glaube, das trifft auch zum Teil noch immer die FPÖler selbst in dieser Massiertheit unvorbereitet, weil man hat ja als Journalist natürlich Kontakt zu allen verschiedenen Parteien, zu Vertretern der verschiedenen Parteien. Und auch in der FPÖ ist man nicht immer glücklich darüber, dass hier einige Leute jetzt eben wissen, okay, die aktuelle Dreierregierung wird einige Jahre zusammenbleiben müssen. weil ansonsten ist ein bisschen was Gröberes als nur dieses Dreier-Regierungsprojekt gescheitert. Da geben sich manche halt schon grundsätzlich dieser Langform-Opposition hin. Und das macht nicht alle in der FPÖ glücklich, weil man natürlich auch in den Bundesländern mitregieren möchte, weil man vielleicht in der einen oder anderen größeren Stadt einen Bürgermeister stellen möchte. Und das ja alles schon in summa summarum bei den konstruktiven FPÖlern, die es hier gibt, nicht einzahlt.
Ja, hoffen wir auf die konstruktiven FPÖler. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich den Satz einmal sage.
Ja, und dann gibt es ja noch eine andere Fraktion, nennen wir es mal die Russenfreunde innerhalb der FPÖ. Die haben ja in der Woche auch was ganz, ganz Großes, würde ich jetzt einmal sagen, gefeiert gehabt. Denn, Zitat aus der Frankfurter Rundschau, die EU-Kommission veröffentlichte jüngst eine Aktualisierung der Liste mit Hochrisikoländern zur Stärkung der internationalen Bekämpfung der Finanzkriminalität. Und in dieser Liste wurde sowohl Russland als auch die Vereinigten Arabischen Emirate nicht einbezogen. Finanzexperten stellen die Entscheidung in Frage und auch bei EU-Abgeordneten stößt das Ganze auf Unverständnis. Hintergrund der ganzen Entscheidung, warum Russland jetzt eben nicht auf einer Liste zur Bekämpfung internationaler Finanzkriminalität drauf ist, ist eine Entscheidung der OECD, weil nämlich das dort finanztechnisch zugeordnete Gremium den Emiraten Fortschritt im Kampf gegen Geldwäsche zubilligt und Russland nicht als Hochrisikoland, Zitat, eingestuft wird, müsse eben die Kommission das berücksichtigen. Und ja, meine Güte, was soll man sagen? Zitate von EU-Offiziellen, es gibt keine robusten Beweise und es hätte eben eine tiefergehende Analyse gewonnen. Das ist beeindruckend.
Da hätte ich gerne mal eine schon in die tiefergehende Analyse. Aber in gewisser Weise ist das, will nicht so defätistisch gehen, aber auch schon fast wurscht, nachdem ja auch die USA sämtliche Regeln zur Geldwäsche abbauen, ist, glaube ich, der globale Markt eh versorgt mit Schlupflöchern und Möglichkeiten, 3- bis 4-stellige Milliardenbeträge an den diversen Fiskalämtern vorbei zu parken. Und wer weiß, der Donald Trump ist in seinem ersten Jahr, also vielleicht gibt es ja auch noch einmal eine Währungsunion Russland, USA. Ausschließen soll man ja nichts.
So, das war jetzt mal die Einleitung, bei der wir gesagt haben, Sie können in diesem Podcast auch Spaß haben. Thomas Maurer und Thomas Tschick sprechen Stimmung. Hier. Und jetzt geht es eigentlich erst richtig los mit dem ganzen Podcast. Von Menschen, die mit Schwarzgeld reich werden, zu einem Mann, der eigentlich nur auf völlig legalen Wege, jedoch eben mit der Unterminierung von Arbeitsrecht reich geworden ist, mit der Unterminierung von Qualitätsstandards, von Arbeitnehmerschutz, von Konsumentenschutz. Wir reden über Jeff Bezos. Das hättest du jetzt schon gewusst, oder?
Ich habe mir gedacht, mir waren gleich so viel eingefallen. Aber gut, wir einigen uns auf Jeff Bezos.
Wir einigen uns jetzt einmal auf Jeff Bezos. Ich gebe zu, es war jetzt noch nicht so ganz spezifisch die Zuschreibung. Der gute Mann sagt aber für Schlagzeilen, in ein paar Tagen heiratet er in Venedig. 10 Millionen Euro soll die ganze Sause kosten. Lady Gaga und Elton John sollen singen. Donald Trump soll kommen. Also ja, da merkst du halt, okay, Geschmack und Freunde. Man kann sich beides irgendwie kaufen bis zu einem gewissen Grad oder dann eben auch nicht, sage ich jetzt ganz dezent. Und dennoch haben sich in Venedig Demonstranten angekündigt. Und ich mache jetzt mal was Unpopuläres. Ich stelle jetzt mal einfach mal die Frage. Diese 250 Leute, die der Herr Bezos einladen will, die fallen bei 25.000 Tagestouristen meines Erachtens nach nicht wirklich ins Gewicht. Und auch die Zimmer in irgendwelchen eleganten Palazzi, die beziehen werden um 9.000 Euro pro Nacht, die nehmen jetzt so dem grundsätzlichen, durchschnittlichen österreichischen, deutschen Touristinnen und Touristen nicht wirklich das Platzerl weg da irgendwie, wenn sie an einem Kanal entlang spazieren wollen. Also ich glaube, von der Masse her wäre es ein aushaltbares Phänomen, diese Promi-Hochzeit zwischen Jeff Bezos und der Frau Sanchez.
Ja, also das bleibt natürlich nicht bei den 250, also weil ich nehme an, es werden pro Person mehrere Domestiken und noch ein paar mehr Leibwächter mitreisen. Man weiß ja nicht, also der Bezos kommt, glaube ich, mit seiner 550 Millionen Euro Segeljacht.
Nein, da muss ich die korrigieren. Die war jetzt gerade in Kroatien unterwegs. Das Schifferl darf dort allerdings nicht hinfahren. Er fährt dann nur mit dem Beiboot hin. Das ist der sogenannte Wingman. Weil, ja, wenn man halt Bro ist, dann hat man einen Wingman und er hat halt keinen echten Freund im Leben, deswegen hat er ein Schifferl. Das ist nur 75 Meter lang.
Nein, aber man muss sagen, das Schiff, ich hatte das einmal im Programm, darum weiß ich ein bisschen genauer. Das Schiff, muss man in dem Fall auch fairerweise sagen, ist einfach eine praktische Notwendigkeit, weil du ja auf dieser längsten Segeljacht der Welt wegen dieser scheiß Segel keinen Hubschrauber landen kannst. Und ich habe damals ihm gesagt, dann war das ein Anruf gekriegt und er sagt, Chef, wir haben ein Problem, wir haben einen Amazon Prime-Kunden in, weiß ich nicht, Rimini, und der hat zwar ein paar schwarze Herrenbaumwollsocken, wir schaffen es mit der Logistik nicht, ist der ohne Hubschrauber natürlich angeschissen. Und deswegen muss das mit sein. Aber also da darf man nicht, also vielleicht ist es einfach zu lang. Das ist natürlich auch oft einmal das Problem. Ich hatte auch einen weitschichtigen Verwandten, der hat sich an, ich weiß, in diese Zollmaße nie, also ich glaube, den größten Fernseher, der gerade hergestellt wird, gekauft und hat ihn dann nicht durch die Gemeindewohnungstür durchgebracht. So kann es gehen. Und so ähnlich hat. Aber also die paar Venezianer, die es noch gibt, die natürlich alle überwiegend am Festland leben, dass die zunehmend ein bisschen die Schnauze voll davon haben, in einer Filmkulisse zu leben oder in einer Hochzeitsdekoration, das kann man verstehen. Und dass der Herr Bezos sich mit seinem bisherigen Lebenslauf nicht nur Fans gemacht hat, auch. Und
du meinst also die Menschen, die irgendwo in einer Amazon-Lieferkette mit Windel arbeiten, damit der Chef sich noch mehr leisten kann, die feiern das jetzt dann nicht mit, diese Promi-Hochzeit?
Naja, vielleicht. Naja, Pause in dem Sinn dürfen sie ja nicht machen. Vielleicht freuen sie sich in ihrer Freizeit.
Ja, das wäre schon schön. Ich habe in der Vorbereitung einen wunderbaren Artikel, muss ich dazu sagen, in der Zeit über Jeff Bezos gefunden. Und ich nehme jetzt da einfach ein paar Sätze raus, weil es so herrlich ist, wie er da runter analysiert wird. Zitat. Es begann damit, dass er sich die Dienste des Hollywood Personal Trainers Wes Oakerson sicherte, der bereits Tom Cruise und Jared Butler größere Muckis verpasste. Oakerson verwandelte Bezos vom Dad-Lauch mit Bauchansatz in einen Actionhelden à la Vin Diesel. Trug Bezos früher eine Halbglatze, wurde von nun an der Schädel glatt rasiert. Die Khakis tauschte er gegen enge verwaschene Jeans aus. Er trägt gerne Cowboy-Boots und Hüte, mag aber auch eng anliegende seidige Smoking-Ensembles, verspiegelte Sonnenbrillen und Lederjacken. Das Problem bei seiner Stilveränderung, seinen Mogul-Look, haben ihm bisher die wenigsten wirklich abgenommen. Dafür sieht das alles ein bisschen zu laut, zu unbeholfen und zu sehr nach Midlife-Crisis aus. Als Bezos kürzlich bei einer Silvesterparty in einer Seidenbluse mit Boogie-Print aus den 70er Jahren erschien, musste man sich von seinem Outfit erst einmal erholen, wie das Medienportal WWD kommentierte. Das hauteng sitzende Kleidungsstück wurde mit einer herzförmigen Sonnenbrille und einem engen weißen Hose kombiniert, was seine Midlife-Crisis offiziell machte. Herrlich, oder? Wie man einfach einen Menschen und seine Mode so runter deklinieren kann. Und ich merke gerade, dass ich heute ein rosa Hemd anhabe. Also fuck, scheinbar bin ich in der Midlife-Crisis.
Ja, aber bis ins Barock war rosa eine sehr, sehr männliche Farbe.
Ja, und ich habe grundsätzlich einen barocken Lebensstil, eine barocke Struktur. Im 19.
Jahrhundert erst umgerutscht Richtung Weiblichkeit. Also du kannst dich als traditioneller Alpha-Male im Stil des 18. Jahrhunderts durchaus in diesem Outfit verstehen, ohne dich misszuverstehen. Und ich möchte dazu vielleicht noch sagen, das gibt auf Blue Sky und auf X ist er auch aktiv, einen Herrn, der nennt sich Derek Guy. Und der ist extrem erfolgreich geworden mit wirklich sehr lustigen, pfiffigen Herrenmode-Tipps. Also The Fashion Guy nennt er sich auch. Und hat unlängst auch sich geoutet, dass er Sohn vietnamesischer Immigranten ist und deswegen ein bisschen Probleme mit den aktuellen USA hat. Und der hat auch immer wieder, also vor allem Leute aus dem republikanischen Lager, aber auch Jeff Bezos, mit wirklich, kann ich sehr empfehlen, sehr gut knapp beschriebenen Hinweisen, was jetzt genau an dem Outfit nicht so gut gelungen ist. Und das hat dazu geführt, weil auch J.D. Vance und Pete Hegseth immer wieder vorkommen mit guten Gründen, dass, ich glaube, wie heißt sie, Hewitt, die Pressesprecherin, aber auch ein, zwei andere republikanische Hochrangige gefordert haben, der kehrt gefunden, verhaftet und abgeschoben. Also so unschuldig ist das mit der Mode momentan auch nicht.
Austria in a nutshell.
Reden wir über die Kronenzeitung. Haben wir auch letzte Woche gemacht. In der Woche reden wir ein bisschen anders darüber. Die ist ja in Kärnten und der Steiermark ein freundlicher, eben trotzdem nachgereihter Mitbewerber unserer kleinen Zeitung.
Das hast du schön formuliert.
Danke. Ich nenne es immer so, freundlicher Mitbewerber. Im Rest Österreichs, das muss man aber auch neidlos anerkennen, ist die größte Bezahltageszeitung, die es weiterhin gibt und alleinig noch gibt. Und die ist jetzt tatsächlich im Alleinbesitz der Familie Dichand wieder. Und jetzt kann man sehr, sehr viel sagen darüber, aber ich denke mir, ich mache es so gerade wie vorhin vor 5 Minuten und ich denke mal ein bisschen um die Ecke und muss sagen, Gratulation auch an Christoph und Michael Dichand, die Erben von Hans Dichand, Klammer auf, der hat seinen Job übrigens auch bei der kleinen Zeitung gelernt und war hier mal Chefredakteur, Klammer zu. Die haben es geschafft, dieses Ding wieder in Familieneigentum zu bringen. Muss man respektvoll anerkennen, da ist in den 80er Jahren halt mal ein Schritt gesetzt worden. Gut 40 Jahre später hat man das revidieren können, offenbar auch einen leistbaren Betrag. Also Respekt dazu. Habe immer ein bisschen ein Unbehagen, wenn zu viel Medienmacht in einzelnen Händen ist, wenn es dann tatsächlich diese eigentümergeführten Strukturen gibt, die ja dann natürlich auch mit dem Mediending noch Geld machen, weil Hintergrund für zuhörende Personen in Oberösterreich gibt es auch die Familie Couture, die hat allerdings auch tolle Immobilienanlagen. Also die schönsten Gebäude in der Linzer Innenstadt gehören den gleichen Typen wie die oberösterreichischen Nachrichten. Gleiches gilt zum Teil auch in Salzburg mit der Familie Dasch, denen die Salzburger Nachrichten aber eben auch einiges an Immobilienprojekten gehört.
Die Familie Dichand besitzt ja unter anderem auch das Dorotheum, das damals sehr viel genannt wurde im Zusammenhang mit der Privatisierung der Buwok, weil es war das Gebot bei der Buwok 1% über dem der Konkurrenz. Und beim Dorotheum war es auch so, wo die Familie Dichand 1% über dem Höchstgebot der anderen geboten hat. Allerdings im Fall Dorotheum wurde juristisch nichts gefunden. Aber ja, die Dichand sind zweifellos eine enorm mächtige Familie, auch wenn der alte Hans Dichand immer gesagt hat, er interessiert sich nicht für Macht, er streichelt lieber seinen Hund. Ich habe immer gedacht, der Hund muss glotzert sein und Hautkrankheiten haben ohne Ende. Und vielleicht haben sie es auch gut ausgesessen, weil das hat man ja auch verfolgt. Es war eigentlich diese Teilpartnerschaft, erst der WAZ und dann war ein anderer Investor,
die Funke-Gruppe, ja.
Für die Familie Dichand sehr lukrativ, weil sie einen sehr, sehr stattlichen Fixgewinn zugesichert bekommen haben, den die Krone auch schon länger nicht mehr eingespielt hat, wenn ich richtig informiert bin, weil die Krone halt auch, wie alle anderen Medien, aber da vielleicht ganz besonders vom Internet und von den Social Medias getroffen wurde, weil die Mischung aus Hass, Kitsch und Fashion-Mädchen, die das Erfolgsrezept der Kronenzeitung immer war, die findest du jetzt im Internet überall und radikaler zum Teil, als man es als Zeitung machen kann. Und deswegen, glaube ich, waren auch, wenn wir letzte Woche ja gesprochen haben über die sehr üble Titelseite
von Graz Massaker. Die völligen Grenzüberschreitungen, also wind dich nicht herum, ja, das waren Grenzüberschreitungen.
Aber Clickbait ist Clickbait und ich glaube, da sieht auch die Kronenzeitung ihre Zukunft. Also vielleicht, ich weiß nicht, ist der Verkaufspreis ist wahrscheinlich nicht offiziell genannt worden.
Man spricht von einem zweistelligen Millionenbetrag. Niedriger zweistelliger Millionenbetrag, weil zweistellig kann eine Bandbreite haben.
Aber zweistellig wäre das vor ein paar Jahren sicher noch nicht gewesen. Also ich glaube, es war eine gute Strategie. Man hat sich so lange einen Fixgewinn auszahlen lassen, den die Zeitung nicht mehr einspült, bis man die Zeitung dann relativ günstig. Also ich sage, ein zweistelliger Millionenbetrag ist sicher in den letzten 15 Jahren auch an die Dichands aus diesem Fixgewinn ausgezahlt worden. Also hat sie das Ding eigentlich selber gekauft. Aus kaufmännischer Sicht muss man sagen, gratuliere.
Ja, und alles andere ist dann ohnehin eine Frage von Regulierungsbehörden, Mediengerichten, Presserat, all dergleichen mehr. Wenn wir schon über Medien in Österreich reden, zweiter interessanter Aspekt, dieser Woche. Heinz Lederer ist der neue Vorsitzende des Stiftungsrats des ORF. Und da muss man ja auch wieder sagen, ich bin zu jung, um es zu erlebt zu haben, aber wie sich Regierungsparteien jetzt wieder den Staatsfunk aufteilen, dass man sagt, der Herr Lederer, der kommt aus der roten Ecke, war früher mal Sprecher von Viktor Klima, die Älteren werden sich erinnern, das war Ende der 90er Jahre, der letzte SPÖ-Bundeskanzler, bevor dann die Phase von Wolfgang Schüssel begonnen hat, dem gibt man mal den Vorstand im Stiftungsrat und dann aber umgekehrt den Chef des ganzen Ladens, sprich den Generaldirektor, den darf sich dann die ÖVP als nächstes wieder aussuchen oder Roland Weißmann vielleicht weiter bestellen, so der dann bis dahin ÖVP nah genug geworden ist, nennen wir es mal so. Das erinnert irgendwie zurück an diese 60er Jahre oder lässt einen fühlen, wie es in den 60er Jahren zugegangen ist, als dann Hugo Bortisch und andere Leute vom Kurier und auch von der Kleinen Zeitung ausgehend das erste wirklich große Volksbegehren in diesem Land zur Entpolitisierung des ORF gestartet haben.
Ja, ich meine, die Situation ist ein bisschen anders, weil natürlich speziell die Inforedaktion recht widerborstig ist und im Großen und Ganzen finde ich immer noch einen ganz guten Job macht. Aber es ist natürlich eine Chuzpe ohnegleichen. Es ist, glaube ich, juristisch auch eigentlich sofort wieder beeinspruchbar. Das muss nur halt jetzt wer machen. Der Herr Lederer hat, glaube ich, noch, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe, nach seiner Berufung vom Freundeskreis gesprochen, dessen Vorsitzender er ja schon mal war. Mhm. Jetzt habe ich aber dieses UGH-Urteil dahingehend in Erinnerung, dass diese Freundeskreise aufzulösen sind. Also wenn das die Entpolitisierung ist, da muss man auch den Herrn Medienminister Babler einmal fragen, in welchem Wörterbuch den Begriff Medienminister und Mediengesetz und vor allem ORF-Gesetz eigentlich nachgeschlagen wird.
Ja, kann man nicht anders nennen. Wenn es einen roten Freundeskreis gibt, der Vollständigkeit her, aber es hat natürlich auch gesagt, es gibt auch einen schwarzen Freundeskreis. Gregor Schütze ist dort dabei, war früher mal auf multiplen Ebenen für die ÖVP kommunizierend, ist jetzt auch selber PR-Berater und ich, ja, als du mir gestern die OTS geschickt hast, wo er eben quasi als der schwarze Freundeskreis Vertreter nochmal dargestellt worden ist, ist mir eine Begegnung mit ihm eingefallen vor sicherlich schon über 10 Jahren. Glaubt, dass meine Frau damals gerade zum ersten Kind von uns schwanger war und die haben Herrn Schütze halt gefragt, ja, und was machen Sie jetzt eigentlich? Sie sind ja aus der Politik ausgestiegen und so. Und der hat mir dann erklärt, ja, ich mache jetzt so Baby-Schlaftrainings, das verkaufen wir so, wo man dann halt einfach mal das schreiende Kind ins Bett legt, dann geht man 5 Minuten raus, dann kommt man zurück, sagt dem Kind, kutschi, kutschi, kuh, alles gut, Mama, Papa sind eh im Nebenzimmer oder so irgendwie und dann machst du strukturiert und dehnst diese Phase immer länger aus, aber du musst halt einfach aushalten, dass der Kind ein bisschen schreit. Jetzt kann man sagen, ich bin ein bisschen ein zu empathischer Mensch, zumindest meinen Kindern gegenüber, aber ich habe das als nicht die Erziehungsmethode gesehen, mit der ich jemals meinen Kindern begegnen möchte, sage ich jetzt sehr höflich.
Na, würde ich d'accord gehen. Ich habe große Teile Wiens zu Fuß erkundet mit einem Kind, das am besten im Kinderwagen geschlafen hat. So Uhrzeiten, zu denen ich früher noch nicht einmal ans Heimgehen gedacht habe. Und vielleicht ist das der konservative Ansatz, hat man ja früher gesagt, die müssen schreien, das kräftigt die Lunge immer. Aber halte ich auch nicht für so gut, aber für Einschlaftraining, ich meine, wenn er jetzt ein Nahverhältnis zum ORF hat, kann er ja den Kindern vielleicht im Zentrum vorspielen. Das funktioniert bei mir super.
Oh my goodness.
Die Washington Post macht, wenngleich sie dem Jeff Bezos gehört, über den wir heute schon ein bisschen geredet haben, immer noch ganz, ganz tollen Journalismus. Zum Beispiel gab es da unlängst einen Artikel über die Zusammenführung von Tech-Giganten und der US-Armee. Denn es ist nämlich folgender Sachverhalt. Andrew Bosworth, das ist der Chief Technology Officer von Meta, Shyam Shankar, der arbeitet bei Palantir, ist ein Unternehmen, das macht Überwachungssoftware. Kevin Weil und Bob McGrew, die sind beide bei OpenAI in führenden Positionen tätig. Die werden künftig 120 Stunden im Jahr Dienst für das Militär machen, und zwar in einer neu aufgestellten Einheit, die gezielt zivile Technikexpertise ins Militär bringen soll. Die Manager übernehmen da eben konkrete Aufgaben. Sie sollen Soldatinnen und Soldaten im Umgang mit moderner IT und moderner vor allem KI-Tools schulen. Bei der Auswertung von Gesundheitsdaten sollen sie helfen und die Armee eben auch strategisch beraten, zum Beispiel bei Einkauf von neuen Technologien. Klammer auf, da gibt es dann tatsächlich auch eine Regelung, dass man nicht als Berater sagt, kauft jetzt bei mir selber. Also sie gehen jetzt nicht rein dort und machen Verkaufsveranstaltungen. Da hat man zumindest formal festgelegt, dass es so etwas wie ein Code of Conduct oder Grenzen geben soll. Allerdings, was schon spannend ist noch auch, und die Washington Post hat das eben berichtet, die kommen jetzt nicht auf Consulting-Vertrag da rein, sondern die werden für dieses Ding tatsächlich in den Rang eines Oberstleutnants gehoben. Und finde ich einfach spannend. Also ich war vor ein paar Wochen mal selber in Österreich bei einer, nennen wir es, ähnlich strukturierten Defense-Konferenz, habe dort auch mit dem Generalsekretär vom Verteidigungsministerium gesprochen. Das ist schon respektabel, was man denn in Österreich machen will, eben auch um zivile Technologie ins Militär reinzubringen. In den USA geht man es dann aber noch ein bisschen weiter. Und trotzdem muss man sagen, ja, gut, vielleicht ist es auch die Lehre daraus, dass man es nicht so machen soll wie bei SpaceX, dass man sich komplett Technologie loslösen lässt vom militärischen, vom offiziellen Infrastrukturapparat. Aber ein bisschen Unbehagen, trotz aller Code of Conducts, bleibt bei mir immer wieder. Du wahrscheinlich nicht, oder? Du findest das ja super.
Ich würde glauben, dass es eher umgekehrt ist. Weil also speziell Palantir gehört Peter Thiel, haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Nochmal, Peter Thiel findet Demokratie idiotisch, findet das Beste ist sozusagen eine autoritäre Struktur mit einem CEO an der Spitze. Peter Thiel ist Privateigentümer von J.D. Vance, dem möglicherweise nächsten Präsidenten, falls der Trump nicht mehr so halt zum Sagen halt. Und es ist, glaube ich, eine reine Machtdemonstration. Es geht, weil man Technologie importieren könntest du auch. Und das hat zweifellos das gerade das amerikanische Militär in den leitenden Rängen auch fachlich beschlagene Leute. Sondern ich glaube, es geht darum, das ist ja die Vision vom Deal, also den Staat in eine Firma zu verwandeln. Da gehört ja die ganze Beschädigung des Staatsapparats unter Trump dazu, damit das irgendwann einmal man sagt, naja, der Staat kann das nicht, geben wir das zum Beispiel dem Peter Thiel. Und ich glaube, das ist eigentlich schon eine erste symbolische Landnahme der Vereinigten Staaten eher. Und diese Leute kennen sich natürlich alle aus ihren Startup-Zeiten. Also, dass sich die nicht irgendwo in einer Cafeteria treffen oder in einem Schloss an der Rhone, wo man geschwind mit einer Rakete von Elon Musk hingeschossen wird und sich ein bisschen austauschen über langfristige Strategien, ist sehr, sehr naiv. Also ich glaube, mehr als ein geschmeidigeres Ineinandergreifen von ziviler und militärischer Technologie geht es da tatsächlich um das Verschmelzen von Staat und Tech-Industrie zugunsten der Tech-Industrie.
Ja, jetzt wahrscheinlich
Stimmung.
Auch nicht um.
Stimmt. Das ist immer so lustig.
Nee, eigentlich wollte ich jetzt mit dem nächsten Downer kommen und den Übergang in Richtung des Iran-Kriegs finden, denn da merkt man ja auch, was zivile Expertise bzw. technologische Expertise dann auch in einem Militär bewirken kann, weil man muss schon sagen, es sterben unbestritten wieder mal Zivilistinnen und Zivilisten in diesem Krieg, den Israel jetzt als Ultima Ratio seiner Interpretation von Selbstverteidigung führt, aber es ist eine beeindruckende militärische Präzision, mit der auch gearbeitet wird. Und auch die Drohgebärde von Donald Trump, man wisse, wo Khamenei lebe, man wisse, wo andere führende Kräfte des Irans leben, aber man lasse sie derzeit noch leben, beeindruckt jetzt schon in der Präzision, die man da in das ganze Feld Krieg, militärische Auseinandersetzung einbringt. Wie gesagt, ich will jetzt nicht die mutmaßlich anstehenden Völkerrechtsverbrechen bis zu einem gewissen Grad schon rechtfertigen beginnen, ganz und gar nicht. Aber wie gesagt, der Aspekt, da sieht man mal, es wird nie einen gerechten Krieg geben, glaube ich. Aber vielleicht hilft es dann auch daran, zivile, wirkliche Kollateralschäden ein bisschen runterzudrehen und zu dezimieren.
Ich meine, die israelische Armee hat immer mit Stolz behauptet, dass sie halt so Zivilisten schon als die Armee der Welt ist. Das kann man nach Gaza, muss man das wahrscheinlich mit einem Körnchen Salz zumindest nehmen oder mit einem Backel. Aber die erste Welle war ja wirklich logistisch unglaublich. Also die gesamte Führungsebene auszuschalten und zwar zunächst praktisch wirklich ausschließlich militärische Ziele zu treffen, das war, glaube ich, so noch nicht da. Das hat sich jetzt natürlich für den Iran auch nicht rentiert, jetzt seit der Revolution die erheblichen Schätze dieses Landes und das viele Geld, das mit Öl gemacht wurde, ausschließlich in die Destabilisierung der Nachbarregionen und in die Verbreitung totalitären Irrsinns zu investieren, während die eigene Bevölkerung und die eigene Wirtschaft und offensichtlich auch die eigene militärische Aufklärung und Logistik vor die Hund geht. Und ja, also viel dazu ist nicht zu sagen, wie es ausschaut, hat der Donald Trump entweder nichts gewusst oder ist gerade noch angerufen worden, wie die praktisch schon in der Luft waren. Wie der jetzt weiter agieren wird, wird man sehen, ob er sich als starker Mann hinreißen lässt, dann jetzt auch noch einzugreifen, damit er mitgewonnen hat. Ich glaube, es wird da stark davon abhängen, was in Kalifornien im Kabelfernsehen ist. Also wenn Top Gun ist, wird es eher das. Und wenn er wieder mal die blaue Lagune mit der 15-jährigen Brooke Shields schaut, dann ist er vielleicht versöhnlicher. Also, und das ist leider so absurd, dass das stimmt. Also es klingt alles in dem Zusammenhang wie ein Witz, aber es ist leider alles wahr. Und das, ich meine, ja, es kommt viel zusammen. Ich glaube, niemand kann sich wünschen, dass ein religionsfaschistischer und im Kern irrationaler Staat Atombomben hat. Dass das israelische Militär und die Geheimdienste das über viele Jahre vorbereitet haben, ist offensichtlich. Und das eine, dass es gerade jetzt passiert, mag aber vielleicht doch auch damit zu tun haben, dass der Herr Netanyahu weiterhin Krieg führen und Erfolge vorweisen muss, weil sonst wird gewählt und er muss vor Gericht. Und wenn er vor Gericht muss, muss er wahrscheinlich in Häfen. Also es ist eine recht unappetitliche und sehr, sehr undurchsichtige Gesamtlage.
Ja. Deswegen schließen wir jetzt diesen Podcast mit einer wirklich positiven Nachricht.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Elfriede Jelinek lebt. Das hätte man endlich mal was wirklich Positives. Die österreichische Literatur-Nobelpreisträgerin wurde von einem, ja, nur Spaßvogel ist das eigentlich gar nicht, jemand, der Journalisten regelmäßig auf der Plattform X reinlegt, für tot erklärt, leider Gottes. Sie hat es mit einer relativen Gelassenheit genommen, hat gesagt, ach, ich bin schon das zweite Mal gestorben, aber nein, bin nach wie vor aktiv unterwegs. Vermutlich arbeitet sie auch noch irgendwie an der Fertigstellung eines nächsten Werks. Also ich habe mich wirklich, also ich freue mich eigentlich echt immer über jeden Menschen, der lebt, aber wenn da jemand jetzt nicht irgendwie gestorben ist, dann ist das ja noch einmal schöner, finde ich. Da lernt man den Wert des Lebens.
Aber offensichtlich hat dieser Herr immer wieder Erfolg, der scheint sich auf Todesnachrichten spezialisiert zu haben.
Ja, und man muss ja auch sagen, es ist strategisch gut gewählt. Der deutsche Literaturmarkt ist jetzt ein bisschen kleiner als, keine Ahnung, wenn es Vargas Llosa sterben lässt, da schauen viel mehr spanischsprachige Menschen natürlich hin. Ja. Da gibt es eine andere Aufmerksamkeit. Wenn Elfriede Jelinek an uns beiden vorbeigehen würde, würden wir sie vermutlich erkennen, aber nicht ansprechen, wir trauen, weil sie halt um sich auch so eine Aura aufgebaut hat, dass man gar nicht irgendwie den Zugang hätte, sie anzusprechen. Und das könnte
ja, das ist, glaube ich, jetzt nicht. Frau Jelinek, kann ich ein Selfie mit Ihnen machen? Ist, glaube ich, bisher selten vorgekommen.
Ja. Und so gesehen hat das strategisch gut gewählt, wenn man da irgendwie eine Strategie hinterlegen will in das Ganze.
Friedrich Gulder hat es ja vor 10, 15 Jahren einmal selbst gemacht, weil er seine Nachrufe lesen wollte.
Das verstehe ich allerdings
kann
dann
man
auch.
Irgendwie auch verstehe, aber ist ein bisschen bescheuert.
Ja, nächste Woche sind wir wieder da und werden dann, sofern es über den Kathodes Meldung geben wird in der Zeit, einen sehr interessanten Gast. Ich glaube, wir verraten noch nicht, wer es ist, oder?
Naja, sollen wir es sagen, ich bin du bist da der Werbeprofi. Also.
Ja, wie könnte es eine geben? Also es wird mit ihm voll eine ins Lame gehen. Ist das genug geteasert?
Ich glaube schon.
Ja, ich glaube schon. Falls Sie Thomas Maurer persönlich fragen wollen, wer Gast ist, schauen Sie nächste Woche am Dienstag in München vorbei. Ich glaube, du spielst da, gell?
Ja, im Münchner Lustspielhaus.
Ja, falls Sie mich persönlich...
Ein sehr schönes Haus kann ich, also stimmt, dieser Podcast kann ja sogar im befreundeten Nachbarland Deutschland empfangen werden.
Nein,
wir
haben tatsächlich ca. 15% Menschen, die im Süden Deutschland uns zuhören. Kommen wir nicht, warum? Also vermutlich.
Wenn die alle kommen, Müssen wir in Zirkus Krone ausweichen, aber das kriegen wir auch hin.
Ja, falls Sie mich am Dienstag erleben wollen, ich nehme unseren Preis entgegen, weil wir kriegen einen European Newspaper Award für den besten Podcast. Warum ein Newspaper Award, wenn ein Podcast kriegt, das werden wir dann nächste Woche besprechen. Wie gesagt, wir haben da einen Wortartisten da. Ja,
du musst dort meine Augen und meine Ohren sein und meine Hände, um den Preis entgegenzunehmen.
Ja, vermutlich muss ja auch der Gaumen sein und die zweite Portion noch mitessen beim Galadiner dann.
Ja, du bist ja Langstrecken. Läufer, das bringst du schon wieder runter.
Schauen wir mal. Übertreiben wir noch nicht über sportliche Ambitionen, wenn wir nächste Woche sprechen, vielleicht auch über Bizeps, Oberarme. Es wird lustig. Sonst, falls Ihnen der Gast nicht zusagt, hören Sie einfach an der alten Folgen nach. Sie haben definitiv Qualität und das kann man sich dann gönnen. Ich mag nichts mehr sagen. Magst du noch was sagen?
Nein, ich bin völlig erschöpft.
Tschüss und schleicht.